Nach der Stille kommt das Leuchten. In Teil 2 von Subnautica führt uns die Reise tiefer. Zu den Leviathanen, zu den letzten Geheimnissen des Planeten und zu den Grenzen der eigenen Wahrnehmung. Es geht um Verantwortung, Isolation und das fragile Gleichgewicht zwischen Erkenntnis und Rückkehr. Wie viel Tiefe braucht es, um wieder atmen zu können? Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neuroklar. Es ist wieder still. Nur das Schlagen des eigenen Atems gegen das Mikro der Tauchglocke. Das Knacken des Drucks, wenn Metall sich dehnt. Das Meer ist noch da, unbewegt und wartend. Doch etwas hat sich verändert. Beim letzten Mal sind wir hinabgestiegen, tiefer als geplant. Wir haben gesehen, wie Routine zur Prüfung werden kann und wie Stille eine Grenze zieht, die kein Interface kennt. Wir haben gelernt, dass Tiefe kein Ort ist, sondern eine Haltung. Und irgendwo da unten, jenseits der vertrauten Dunkelheit, hat etwas geantwortet. Dieses schwache Signal, kaum hörbar, nicht menschlich. Es war kein Ruf nach Hilfe, sondern eine Einladung. Eine Frequenz, die nicht erklärt, sondern zieht. Vielleicht ist das der Moment, in dem Subnautica beginnt, von Entdeckung zu Bedeutung zu wechseln. Denn plötzlich geht es nicht mehr darum zu überleben, sondern zu verstehen, was da unten wirklich lebt. Die Werkzeuge sind gebaut, die Systeme laufen, die Angst hat Struktur bekommen. Jetzt öffnet sich die Welt und mit ihr die Frage, was passiert, wenn Neugier Tiefe erreicht? Wenn der Mensch, der gelernt hat zu atmen, nun Licht dorthin bringt, wo keins vorgesehen war. Vielleicht lautet die Leitfrage auch wie folgt. Wie hell darf Erkenntnis leuchten, bevor sie blendet? Das Meer antwortet selten auf solche Fragen, aber wir erinnern uns daran, dass jedes Licht, das wir anzünden, Schatten wirft. Und genau dort, im Wechsel von Leuchten und Dunkel, beginnt der zweite Teil dieser Reise. Kapitel 4. Man sagt, die Tiefe beginne dort, wo das Licht endet. In Subnautica beginnt es dort, wo wir das Licht neu erfinden. Nach den ersten Tagen unter Wasser erkennt man das Muster. Oberfläche, Kapsel, Tauchgang und Rückkehr. Doch irgendwann verliert dieses System seine Sicherheit. Die Signale führen weiter. Die Materialien deuten auf größere Konstruktionen hin. Du folgst Spuren, die nicht nur zufällig wirken. Und dann, ja dann, eröffnet sich eine Welt, wortwörtlich. Der Übergang geschieht nicht dramatisch, sondern wie ein Atemzug. Ein Felsbogen, eine Rinne, ein Abgrund. Und plötzlich wird das Dunkel von innen hell. Licht wächst aus dem Boden, nicht aus der Sonne. Koralle, Pilze, Mineralien leuchten in Farben, die sich jeder terrestrischen Palette entziehen. Violett, das in Türkis übergeht. Grün, das sich wie Glas einbrennt. Es ist kein Licht, das wärmt. Es ist chemisches Leuchten, funktional, präzise und eigenständig. Und Subnautica nennt diese Zonen nicht beim Namen. Aber man spürt, dass man in eine andere Logik eingetreten ist. Hier existiert kein Tag, keine Oberfläche und keine klare Orientierung. Alles lebt in Abhängigkeit von Energie, die aus der Tiefe selbst kommt. Hitze, Druck und Bilumenessenz. Das Spiel inszeniert diese Räume nicht als Spektakel, sondern als Lehrstück. Es zeigt, wie Leben sich anpassen kann, wenn es gezwungen ist, das Licht neu zu erfinden. Beim allerersten Mal bleibt man einfach nur stehen. Nicht aus Angst, sondern aus Staunen. Das Meer hat sich geöffnet und was du siehst, ist kein Chaos, sondern Komposition. Subnautica baut ökologische Dioramen und keine Kulissen. Jede Pflanze, jedes Lebewesen, jede Bewegung steht in einer Relation zueinander. Man erkennt Muster, ohne sie sofort zu verstehen. Das Spiel lädt ein, zu beobachten und nicht zu besitzen. Während du dich vorsichtig weiter bewegst, ändert sich auch der Klang. Die Geräusche werden rhythmischer, wie ein Herzschlag. Das Summen der Thermalquellen, das Knistern von Mineralien und das ferne Rufen größerer Lebewesen. Alles, ja, alles bildet eine akustische Architektur. Du hörst Raum, bevor du ihn siehst. So wie ein Taucher praktisch lernt, am Klang zu erkennen, ob der Boden näher kommt oder die Strömung kippt. Und dann entdeckst du sie. Die erste Spur von Intelligenz. Nicht organisch, sondern eben gebaut. Eine Struktur. Kantig, symmetrisch, fremdartig, aber sauber. Kein Wrack, kein Relikt menschlicher Technik, sondern etwas anderes. Subnautica deutet diese Momente nicht an, sondern es zeigt sie einfach. Ein Tempel ohne Religion. Ein Labor ohne Personal. Alles wirkt präzise geplant, logisch und trotzdem irgendwie nicht von hier. Du näherst dich, tastest dich vor, scannst Oberflächen und sammelst Daten. Deine KI, ja, deine KI, die meldet einfach nur nüchtern, Analyse abgeschlossen, Herkunft unbekannt. Und dieser Satz bleibt hängen. Denn in einem Spiel, das dich gelehrt hat, alles zu verstehen, ist Unverständnis plötzlich ein starkes Gefühl. Oder das stärkste Gefühl? Es ist der Moment, in dem Forschung auf Philosophie trifft. Man steht eben vor einer Architektur, die eben funktioniert, aber nicht erklärt. Nach dem Motto, sie ist da und das reicht. Diese Entdeckung verändert aber das Spielgefühl. Was zuvor eine individuelle Reise war, wird zu einer kulturellen Begegnung. Du beginnst zu ahnen, dass du nicht der Erste bist, der versucht, mit dieser Welt in Beziehung zu treten. Du stellst ebenfalls fest, dass es wohl eine Zivilisation gab oder gibt, die mehr verstanden hat, als du je wirst. Die Strukturen dieser Fremden erzählen von Effizienz, aber auch Angst. Man spürt, dass hier Kontrolle herrschte und dass sie gescheitert ist. Subnautica bleibt auch wissenschaftlich fast nüchtern. Es gibt wie immer kaum Erklärungen, keine Übersetzungen. Und die Daten, die du findest, sind eher analytisch, fragmentisch und unpersönlich. Aber gerade deshalb berühren sie. Sie zeigen, dass Wissen selbst vergänglich ist, aber dass jedes System, so perfekt es auch scheint, irgendwann unter seinem eigenen Gewicht kollabiert. Zwischen all den metallischen Wänden findest du aber Spuren von Leben. Nicht tot, sondern zurückgezogen. Kreaturen, die sich an die neuen Umstände angepasst haben, ohne sie zu zerstören. Das Spiel stellt sie nicht aus wie Figuren, aber es lässt sie existieren. Und dann beobachtest du sie, lernst und akzeptierst sie, Das Meer wiederum bleibt souverän. Und du als Spieler wirst wiederum stiller und neugieriger. Je tiefer du vordringst, desto klarer wird: Diese Orte sind keine Labore. Sie sind Warnungen. Subnautica erzählt nicht von Eroberung, sondern von Konsequenz. Was geschieht, wenn Neugier kein Maß mehr kennt? Wenn Technik versucht, Natur zu berechnen und dabei vergisst, dass sie selbst Teil von ihr ist? Die Antworten sind nicht in Texten verborgen, sondern wieder im Design selbst. In Ruinen, in verlassenen Maschinen, in Räumen, die noch funktionieren, obwohl keiner mehr da ist. Die Atmosphäre kippt von Staunen in Nachdenklichkeit. Die Farben bleiben schön, aber sie bekommen Tiefe. Das Leuchten, das anfangs wie Hoffnung wirkte, erinnert plötzlich an ein Warnlicht. Und irgendwo zwischen diesen Eindrücken formt sich eine Erkenntnis. Vielleicht ist das größte Risiko nicht unterzugehen, sondern zu verstehen. Deine KI kommentiert weiter. Sie spricht über Temperaturen, Strahlung und Energie, als wollte sie dich ablenken. Aber zwischen den Worten klingt wieder was Neues heraus, nämlich Pausen. Sie berechnet, was sie sieht, und scheitert daran. Zum allerersten Mal hört man Unsicherheit in einer Stimme, die nie gezögert hat. Das Spiel wiederum bleibt faktisch, aber die Atmosphäre ändert sich. Aus Daten wird Bedeutung. Und dann taucht sie auf, die Substanz, die später alles bestimmen wird. Kristallin, pulsierend und gefährlich. Das Spiel benennt sie, aber ihr Name ist wichtiger als ihre Wirkung. Eine Energiequelle, die zugleich Krankheit und Heilung in sich trägt. Man merkt, dass die Welt selbst zu forschen begonnen hat. Leben als Experiment, Natur als Archiv. Subnautica erreicht hier eine seiner konzeptionellen Höhepunkte. Biologie und Technologie sind nicht nur Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Tiefe. Und diese Entdeckung verändert den Blick des Spielers. Du tauchst nicht mehr, um zu sammeln, sondern um zu verstehen. Die Tiefsee wird zum Gedächtnis und du bist der Leser. Manchmal steht man minutenlang still und beobachtet das Flimmern, das Atmen und das Licht. Das Spiel erlaubt Pausen. Es will nicht, dass du vorankommst, sondern dass du begreifst. Wenn du später zurückkehrst, erinnerst du dich, wie viel du übersehen hast. Kleine Details, Muster, Schichten von Geschichte, die dir zuvor entgangen sind. Die großen Dioramen, wie das Kapitel sie nennt, sind keine Orte, sie sind Siegel. Sie zeigen, dass Schönheit und Gefahr, Fortschritt und Verlust immer zeitgleich existieren. Dass jedes Licht, das wir anzünden, in der Tiefe ein neues Dunkel erzeugt. Und so endet dieses Kapitel, wie viele Tauchgänge enden, mit Stille, gemischt mit Erkenntnis. Man taucht auf, die Sonne blendet, die Oberfläche wirkt flach. Doch man weiß, unten leuchtet es weiter. Nicht für uns, sondern weil es das eben muss. Kapitel 5. Es kommt der Punkt, an dem das Spiel dich nicht mehr nur beobachten lässt. Du hast gesehen, gesammelt und verstanden. Und jetzt verlangt die Welt eine Entscheidung. Nicht durch Dialog oder Moralmechanik, sondern durch Struktur. Subnautica zwingt dich eben, Stellung zu beziehen. Einfach dadurch, wie du dich entscheidest, weiterzumachen. Die Signale verdichten sich. Neue Daten, neue Orte, neue Hinweise auf ein biologisches Netzwerk, das alles wiederum verbindet. Du weißt nun, dass der Planet lebt, nicht metaphorisch, sondern im wörtlichen Sinn, dass Krankheit und Heilung, Energie und Gefahr in einem Kreislauf existieren, der weit älter ist, als du es je sein wirst. Und dass deine Anwesenheit Teil dieses Systems geworden ist, ob du das willst oder nicht. Das Spiel spricht diese Verantwortung nicht aus, es zeigt sie dir. Deine Basis, einst ein Symbol für Fortschritt, steht nun da wie eine Narbe im Ökosystem. Du nimmst, veränderst und manipulierst. Was einst Forschung war, wirkt plötzlich wie ein Eingriff. Das wiederum ist die subtile Ethik von Subnautica. Es konfrontiert dich nicht mit Schuld, sondern mit Bedeutung. Wenn du dann tiefer in die Strukturen eindringst, begreifst du, dass hier etwas schiefgelaufen ist. Eine Zivilisation, die alles verstand, bis eben auf sich selbst. Sie wollte das Leben beherrschen, heilen und katalogisieren. Und in diesem Streben hat sie den Kreislauf gestört. Also was wiederum bleibt, sind Ruinen, Viren und Protokolle. Das Meer wiederum bewahrt, was Menschen vergessen. Diese Kontrolle ist kein Fortschritt, wenn sie die Beziehung zueinander zerstört. Als Spieler wiederum stehen wir vor der paradoxen Aufgabe, Heilung zu suchen, ohne etwas zu zerstören. Dazu musst du das System selbst berühren, also die fremde Biologie, die gefährdete Energie, die in der tiefsten Kammer des Ozeans sitzt. Jede Handlung dort unten ist wiederum riskant, jede Entdeckung ist zweischneidig. Die Werkzeuge, die du benutzt, sind die gleichen, die zum Untergang der Alten geführt haben. Und plötzlich ist die Grenze zwischen Forscher und Versuch nur noch, nennen wir es, fließend. Diese Spannung spiegelt sich auch im Spielstil oder Gameplay. Je weiter du kommst, desto weniger Ressourcen brauchst du. Du hast gelernt, effizient zu sein. Du produzierst kaum noch Abfall und planst in Zyklen. Das Spiel selbst spiegelt die Nachhaltigkeit als Lernprozess. Nicht ohne Punkte, also keine Boni in der Form, sondern durch Verhalten. Es belohnt nicht den Sammler, sondern den, der verstanden hat, genug zu haben. Man erkennt die Muster in der Welt, Wege, die dich zu den zentralen Laboren führen. Was dort wiederum wartet, ist keine Belohnung, sondern eine Erkenntnis. Eine fremde Lebensform, uralt, gefangen und mächtig. Sie spricht nicht in Sprache, sondern in Impulsen. Dies könnte als Kommunikationsversuch jenseits des Menschlichen gewertet werden. Und Subnautica macht daraus keine Szene und keine Überwältigung, sondern es bleibt leise, ja sogar respektvoll. Und diese Begegnung verändert wiederum alles. Zum ersten Mal richtet sich das Spiel an dich. Nicht die KI, nicht ein Überlebenslog, sondern ein lebendiges Wesen, das dich eben wahrnimmt. Um den Planeten zu retten, musst du ihn eben berühren. Das bedeutet, du musst dich öffnen für das, was du nicht kontrollieren kannst. Dieser Moment der Berührung ist kein Höhepunkt, sondern eine Demutsgeste. Das Spiel verlangt wiederum kein Opfer und keine Heldentat. Es verlangt Vertrauen in das, was nicht verstanden werden kann. Die Handlung ist wiederum technisch klar, aber emotional unberechenbar. Du öffnest Systeme, löst Prozesse aus, siehst, wie Leben reagiert. Es ist so, als würdest du an einer Symphonie mitspielen, deren Partitur du nur teilweise kennst. Und somit verändert sich der Planet. Nicht sofort, aber eben spürbar. Die Atmosphäre hält sich auf, die Pflanzen reagieren und, in Anführungszeichen, die Bedrohung weicht. Subnautica erzählt eben nichts in Worten, sondern in, nennen wir es, Parametern. Das Meer atmet eben anders. Man hört es immer wieder im Sounddesign. Mehr Frequenzen, weichere Übergänge, helle Resonanzen. Ein Spiel, das ohne Musik fast wie eine Sonde klingt, beginnt zu klingen wie eine Erinnerung. Und jetzt, wo das Gleichgewicht langsam zurückkehrt, steht deine letzte Entscheidung bevor. Bleiben oder gehen? Es ist die älteste Frage aller Entdeckungsreisen. Du hast gelernt, wie diese Welt funktioniert. Du hast sie verstanden, ja vielleicht sogar geheilt. Aber Fakt, du gehörst hier nun mal nicht her. Deine Werkzeuge, deine Sprache und deine Kultur, sie sind für ein Land gemacht, nicht für die Tiefe. Subnautica konfrontiert dich mit der Möglichkeit, dass Verstehen nicht gleich Besitz bedeutet. Das Spiel gibt dir also ein Ziel, den Rückweg zur Oberfläche zum Start, zur Flucht. Aber die Atmosphäre hat sich eben verändert. Der Gedanke zu gehen fühlt sich nicht mehr nach einem Sieg an, sondern nennen wir es Entzug. Man hat sich eingelebt, atmet synchron mit der Welt, kennt ihre Geräusche und ihre Logik. Der Impuls zu bleiben also ist kein Eskapismus, sondern Respekt. Denn wer lange genug in der Tiefe gelebt hat, weiß, dass Rückkehr eben auch Verlust bedeutet. Diese Ambivalenz ist das emotionale Zentrum von Subnautica. Es endet nicht mit einem Triumph, sondern eben mit einer Wahl. Jede Entscheidung ist richtig, aber keine von beiden oder keine von denen ist vollständig. Denn egal was du tust, veränderst den Kreislauf erneut. Du nimmst dich heraus oder bleibst eben Teil davon. Und wie immer gilt, alles hat Konsequenzen. So verwandelt sich das Spiel von einer Erzählung des Überlebens in eine Meditation über Maß. Wie viel Wissen verträgt die Welt, bevor sie kippt? Wie viel Neugier ist heilend und wie viel davon zerstörerisch? Die Fragen bleiben offen, weil sie nicht durch Regeln gelöst werden können. Subnautica wiederum endet dort, wo Kontrolle in Verantwortung übergeht. Die letzte Fahrt nach oben ist deshalb keine Flucht, sondern eine Rückkehr in Unsicherheit. Man verlässt eben die Tiefe, aber sie selbst bleibt. Denn jede Erfahrung, die dich verändert, verändert auch die Welt, die du siehst. Und wenn du das letzte Mal durchs Wasser steigst, spürst du, dass die Tiefe nicht mehr Feind, sondern ein Fundament ist. Kapitel 6. Am Ende steht kein Abspann. Subnautica schließt nicht mit Pump, sondern mit einem Geräusch, dem leisen Rauschen des Wassers, das wieder zu sich selbst gefunden hat. Die Tiefe, die dich geformt hat, braucht dich nicht, aber sie bleibt. Wenn man also nach Stunden auftaucht, blendet das Licht, nicht weil es heller geworden ist, sondern weil man selbst empfindlicher geworden ist. Das Meer, das am Anfang endlos wirkte, hat sich verwandelt in ein Gedächtnis. Jede Pflanze, jede Faser, ja, jede Struktur trägt Bedeutung. Nicht, weil sie das Spiel stärkt, sondern weil du gelernt hast, sie eben zu lesen. Subnautica erzählt keine lineare Geschichte. Sie erzählt eine Beziehung zwischen Mensch und Umwelt, Wahrnehmung und Verantwortung, Technik und Natur. Es zeigt, dass diese Gegensätze nur auf Land existieren. Unter Wasser wiederum scheinen sie sich aufzulösen. Hier ist alles in Bewegung, alles im Austausch. Die Grenze zwischen Werkzeug und Organismus wird eben fließend. Scanner, Drohne, U-Boot, ja, alles atmet irgendwie mit. Und diese Auflösung ist vielleicht die leise Botschaft des Spiels. Nicht, dass wir überleben, trotz dieser Umgebung, sondern eben durch sie selbst. Dass Wissen wiederum kein Besitz ist, sondern ein Rhythmus. Dass Kontrolle nur funktioniert, solange wir wissen, wann man aufhören muss. Wenn man also die Tiefe als Lehrer begreift, erkennt man, dass jede Spielmechanik eine Lektion enthält. Das Sauerstofflimit ist Aufmerksamkeit. Das Bauen ist Verantwortung. Das Scannen ist Neugier als Disziplin. Subnautica vermittelt Ökologie eben nicht als Moral, sondern als Spielsystem. Es macht aus Komplexität eben eine Erfahrung, aus Daten wiederum eine Empfindung. Viele andere Spiele simulieren Welten. Subnautica beobachtet sie. Nichts hier existiert nur, um Spaß zu haben. Alles hat Konsequenzen, ja sogar die Schönheit. Denn auch Staunen kostet Energie, im Rechner, im Gehirn und in der Zeit. Das Spiel erinnert daran, dass Wahrnehmung immer Ressourcen bindet. Und die wertvollste Ressource im digitalen Raum ist nicht Fortschritt, sondern Geduld. In der Geduld selbst liegt etwas zutiefst Menschliches. Während du sammelst, baust und forschst, lernst du, dass Effizienz nur dann funktioniert, wenn sie mit Achtsamkeit verbunden ist. Dadurch entwickelst du Routinen, aber du hörst auf, sie eben Routinen zu nennen, denn sie werden Rituale. Und Rituale wiederum sind nichts anderes als Technik mit Bedeutung. Vielleicht ist das der Moment, in dem Subnautica vom Spiel zur Meditation wird. Nicht, weil es ruhig ist, sondern weil es Aufmerksamkeit verlangt. Es gibt kein direktes Chaos, keine ultimative Ablenkung. Nur du, das Meer und der Takt des Atmens. Man merkt, dass das Spiel nicht einfach gestaltet wurde, sondern, nennen wir es, komponiert. Jede Tiefe ist ein Ton, jede Bewegung eine Note. Und irgendwann spielt man nicht mehr, man hört einfach zu. Was also bleibt nach dem letzten Aufstieg? Nicht Sieg und auch nicht Verlust, sondern eben ein Bewusstsein. Für Maß, für Balance und für Beziehung. Man erkennt, dass Fortschritt kein Ziel ist, sondern eine Zwischenphase. Dass Erkenntnis Verantwortung nach sich zieht. Und das Wissen, wenn es nicht geteilt wird, so vergänglich ist wie das Licht in der Tiefe. Vielleicht ist es das, was Subnautica am eindringlichsten zeigt. Die Möglichkeit von Koexistenz. Nicht als Utopie, sondern eben als Übung. Eine Spielwelt, die ohne Aggression funktioniert. Die Leben nicht bekämpft, sondern sich gegenseitig beobachtet. Eine Welt, die zeigt, dass Forschen auch Zuhören heißen kann. Für neurodivergente Spieler wiederum, also für jene, die Welt durch Muster, Klang und Wiederholung begreifen, ist Subnautica fast ein Resonanzraum. Es bestraft keine Andersartigkeit, es fördert sie. Wer hyperfokussiert ist, wird belohnt. Wer beobachtet, anstatt zu hetzen, kommt weiter. Das Spiel versteht Wahrnehmung nicht als, nennen wir es, Fehler, sondern als Werkzeug. Und vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum es so ruhig wirkt. Weil es mit anderen Sinnen erzählt. Am Ende stehst du wieder auf der Oberfläche. Das Wasser ist glatt, die Werkzeuge liegen still, die KI schweigt und nichts blinkt mehr. Aber etwas in dir klingt nach. Ein Wissen, das sich nicht in Zahlen fassen lässt. Das Tiefe nicht dunkel bedeutet, sondern eben Raum. Subnautica endet nicht, es schließt nur eben den Kreis, den du geöffnet hast, als du das allererste Mal hinausgeschaut hast. Auf dieses Meer, das damals noch leer schien. Und jetzt weißt du, dass es eben nie leer war, nur ungehört. Und vielleicht ist das Schönste, was ein Spiel leisten kann. Es bringt dich dazu, die Stille anders zu hören. Und wenn du das letzte Mal die Augen schließt und das Rauschen in deinen Ohren klingt wie das Meer, dann weißt du, du bist nicht mehr Zuschauer. Du bist Teil des Systems geworden. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf dieser Reise wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein Kapitel, denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gerne einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.